Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich sitze heute hier mit einer ganz sympathischen, ganz freundlichen und aufgeschlossenen Dame zusammen. Wir sitzen hier gerade am Tisch, auf dem Sessel darf ich sitzen, draußen scheint die Sonne. Und wenn ich mich im Zimmer umschaue, dann sehe ich auf jeden Fall erstmal viele Bücher und viele CDs. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich reingekommen bin.
Mäuschen.
Ja, und natürlich Bilder an den Wänden. Ja, ich muss sagen, ich freue mich heute ganz besonders auf unser Gespräch, weil ich sie ja selbst noch gar nicht so gut kenne und gar nicht so viel von ihnen weiß. Und daher bin ich natürlich auch ganz neugierig, was ich und wir heute über sie erfahren dürfen. Sie dürfen.
Tja, es geht los. Mein Name ist Hannelore Rubenstein. Und ich bin mit 82 Jahren seit etwa einem Vierteljahr hier in Rostock in dem Alterssitz, Heim, Residenz, wie man will. Die Sache hat mir sehr, sehr, sehr viel Tränen abverlangt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich so krankheitsgemäß abbaue, dass ich der Hilfe bedarf. Und es erlaubt mir nur die Vernunft zu sagen, ich bin meinem Sohn gefolgt, der mir gesagt hat, du kannst alleine nicht mehr wohnen, du musst Betreuung haben. Mhm. Nicht geklappt hatte der Versuch, mit einer Polin zusammenzuleben, die mich alleine begeuchert hätte. Und da hat sie ehrlich gesagt, sie kann mich nicht betreuen, ich bin ihr zu schwer und zu gefährlich, wenn ich falle. Sodass wir also auf die zweite Möglichkeit zurückgreifen mussten und ich auch heute immer wieder sage, ich weiß, dass es keine andere Lösung gibt. Ja. Mein Sohn hatte mir vorgeschlagen, du kannst ja auch nach Kopenhagen kommen, aber das kann ich nicht. Ich kann kein Dänisch, ich könnte mich mit niemandem unterhalten und ich habe ja auch außer dem Sohn, der Schwiegertochter und seit 6 Wochen der Enkeltochter niemanden, mit dem ich reden könnte, sodass auch diese Alternative für mich ausgefallen ist und ich am 10. Mai gesagt habe, ist gut, ich komme mit, ich ziehe ein. Geweint habe ich viel innerlich, weil ich mit einem Mal alles aufgeben musste, was für mich zu Hause war. Mein Haus, mein Garten, mein Umfeld, meine Freunde. Meine jungen Freunde, mit denen ich zuletzt vor der Wende zusammengearbeitet habe, die kommen und helfen und machen Besorgungen. An denen habe ich wirklich Freude. Ich bin hier in einem Einzelzimmer, was mein Sohn mir immer als sehr wertvoll darstellte. Du kannst die Tür zumachen und bist auch mal für dich alleine. Das stimmt auch, das gebe ich auch zu. Und ansonsten muss ich mich, die ich das ja gar nicht mehr kannte, ich war ja seit 2014, seit dem Tode meines Mannes, immer alleine und habe eben alles alleine bewältigen müssen, sodass ich dieses Alleinesein jetzt festgestellt habe, dass mich das auch zu sehr anstrengt. Ich brauche Leute um mich rum. Und da bin ich dabei, mich ein bisschen rumzuhorchen, mit wem ich mal was erzählen kann, wenngleich mir die Unterhaltung gerade mit Älteren mitunter schwerfällt. Das sind oft keine Gespräche, die ich gerne hätte, bisschen mit Niveau, wo was bleibt, wo man ein bisschen seine Schlüsse draus ziehen kann, die gibt es eben nicht.
Sie brauchen mehr Tiefe.
Ja, so ist es. Ja. Dafür bin ich dabei und habe wieder das Lesen, für mich entdeckt. Ich habe mein Leben lang immer gerne gelesen. Das war ja für uns die Hauptfreizeitbeschäftigung. Mhm. Radio war nicht so unser Ding. Fernsehen gab es noch nicht.
Ja.
Für Konzert und sonstige kulturelle Genüsse war unsere Heimatstadt Elsterwerda zu klein, sodass da also gar nichts bestand. Und wir konnten unsere Freizeit mit Lesen verbringen. Unter wir verstehe ich meine vier Schwestern und mich. Ich bin die zweite in der Rangfolge. Unsere älteste Schwester ist 4 Jahre älter als ich. Die wird 85. Und von der haben wir immer behauptet, unsere Mutter und unser Vater liebten uns und unsere älteste Schwester hat uns erzogen. Wir zogen nachher, als ich im 9. Schuljahr war, mit den Schwestern nach Lauchhammer. Da hatte mein Vater eine andere Arbeit bekommen, die daraus resultierte, dass ich nicht zur Jugendweihe ging und demzufolge nicht zur Oberschule kam. Da hatte mein Vater sich beschwert, eine Staatsratsbeschwerde getroffen. Das war so ein Allerweltsdrohmittel damals und hatte eben geschrieben, dass mein Vater an dem Demokratieverständnis zweifelt, wenn ich nur, weil ich nicht zur Jugendweihe gegangen bin, keine Bildung in Form eines Abiturs erführe. Ich kam zwar an die Oberschule, aber mit vielen, vielen Schwierigkeiten, sodass ich anfangs das überhaupt nicht gepackt habe und mein Vater schon sagte, willst du den Leuten etwa recht geben, dass du nicht dafür geeignet bist? Und dann kam der Durchbruch und ich schaffte es und habe 1962 auch in Lauchhammer mein Abitur gemacht und war bis vor 3 Jahren immer noch zu Klassentreffen, die ein rühriger Schüler, Klassenkamerad, der in Lauchhammer geblieben war, initiiert hatte. Das war schön zu hören, wohin es die Freunde, die Klassenkameraden verweht hatte und wie sie alle ihren Einstieg und ihren Weg ins Leben gefunden hatten. Eine Tatsache hat mich die vielen Jahre verfolgt, dass eine Klassenkameradin den Weg in das Leben nicht gepackt hat, die nämlich eines entstandenen Kindes wegen ihr Studium aufgegeben hat, um ihren Freund, den Kindsvater, Medizin studieren zu lassen und der sie dann in Leipzig bald betrogen hat mit anderen Mädchen. Darauf hat diese Klassenkameradin sich das Leben genommen.
Oh nein.
Was ich immer denken musste, in meinem Gutmütigkeitsgefühl, konnte ich den Mann, den ich später mit anderen Frauen sogar auf unserer Heimfahrt mitunter gesehen habe, das konnte ich dem nie verzeihen, dass der die Freundin auf dem Gewissen hatte. Das nebenbei. Und ich wollte nach dem Abitur, musste man ja nun auch irgendwas studieren. Und nun fragten meine Eltern mich, ja, was glaubst du denn, was möchtest du? Und da habe ich gesagt, ach, ich hätte eigentlich Lust zur Kindergärtnerin. Und da hatte ich mir auch schon alles besorgt. Ich hätte in Görlitz eine Kindergartenschule besuchen können, sollen, müssen und hatte auch einen Kindergarten in Lauchhammer mir schon ausgeguckt. Und damit ging ich zu meinem Direktor der Oberschule und wollte das eben melden. Und da hat er mich angegabt, wozu ich mich denn durchgerungen hätte und welche Selbstständigkeit, das gibt es nicht. Und wer Abitur macht, hat zu studieren und das gibt's also nicht. Und dann kam ich heulend nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, die lassen mich nicht Kindergärtnerin werden. Ich soll studieren, dafür macht man Abitur. Und da sagte meine Mutter, na ja, das ist doch nicht so schlimm, da wirst du eben Lehrer. Und so entschied ich mich für den Lehrer. Und dann sagte ich immer, ja, welche Fächer denn? Ja, Mathe und Physik, sowas konnte ich gar nicht. Also blieb nur Deutsch kombiniert und ich mochte von jeher gern Latein. Da hatte ich auch einen tüchtigen, jungen Lehrer, der uns tüchtig rangenommen hat und wo ich merkte, dass ich das konnte. Ja. Und da habe ich mich dafür beworben. Und für das Studium des Lehrers für Latein und Deutsch bedurfte es noch einer Aufnahmeprüfung. Okay. Und da musste ich im 12. Schuljahr, kurz vor dem Beginn des Abiturs, was ja damals noch ganz einheitlich war, in der ganzen DDR, schrieb man an einem Tag Deutsch und Mathe und dann war das so. Und da musste ich kurz vorher nach Leipzig und als ich wiederkam, putzte meine Mutter die Fenster und sah mich den Weg zu uns nach Hause hochkommen und da rief sie, na, hast du es geschafft? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, Mutti. Ja, wieso? Wieso weißt du das nicht? Ja, habe ich dann gesagt, ich musste Fragen beantworten, ich sollte was sagen zu dem Text und zu den Leuten dazu und das ging um Cäsar und das wusste ich und das konnte ich sagen und dann war ich bald mit raus. Und dann erfuhr ich 14 Tage später, dass von 56 Bewerbungen 13 genommen wurden und eine davon war ich.
Wow.
Und da haben meine Eltern gesagt, nun haben wir das geschafft. Und als ich nachher mit dem Studium anfing, habe ich festgestellt, du Himmel, tu die Augen auf. Das ist ja ganz anders, als was du bisher unter Lernen verstanden hast. Denn Lernen musste ich in der Schule nicht. Was mir nicht zufiel, das habe ich gerade so vor mir hergeschoben. Und damit ich nicht unangenehm auffiel, aber direkt lernen musste ich nicht. Ja. Und jetzt sollte ich lernen. Mhm. Und das war eine große, große Umstellung für mich. Und die, die mich da vor dem bösen Absturz bewahrt hat, war meine Studienfreundin, die wir bald erkannten, dass wir uns gut ergänzten. Und wir hatten eine Zweiraumwohnung im Zentrum von Leipzig ergattert, denn ich sollte in einem Internat wohnen mit 8 Mann auf einem Zimmer. So was kannte ich doch alles überhaupt nicht. Ich war krank und habe zu meiner eben erworbenen Freundin gesagt, das kann ich nicht. Wenn ich kein Zimmer für mich finde, muss ich aufhören. Ich vertrage das nicht. Und da hat sie zu mir gesagt, ist gut, dann geh du zur Wohnungsverwaltung, zur studentischen Wohnungsverwaltung. Ich schreibe für dich mit und du bringst eine Wohnung mit. Und Tatsache, so war's. Ich war bei der Frau und hab der wohl so erschreckend gemeldet, wie furchtbar unsere Wohnsituation ist, dass die sofort gesagt hat, ja, ich glaube, ich habe was für Sie, holt einen Zettel vor. Und da bekamen wir, wie gesagt, im Zentrum von Leipzig, unmittelbar am Jahn-Sportpark, also dem großen Sportstadion, bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Teilwohnung in einer alten Stadtvilla in der Elsterstraße. Das war eine privilegierte Gegend. Und damit hatten wir das geschafft. Wir hatten eine Wohnung, konnten uns da zurückziehen, konnten uns den Tag lernmäßig und freizeitmäßig für uns gestalten und machen und hatten uns bald vorgenommen, nach um 8 gibt es kein Schulkram mehr.
Das ist gut.
Andere aus unserer Seminargruppe, die da die halben Nächte vor den Prüfungen durchgelernt haben, da habe ich zu meiner Freundin gesagt, du kannst du nicht auf mich zählen. Ich muss zeitig ins Bett und ich brauche meinen Schlaf. Das geht nicht. Und darauf haben wir uns eingerichtet. Und das hat zum Glück bei allen Prüfungen sich bewährt, dass wir gesagt haben, wir gehen abendzeitig ins Bett und können gut schlafen. Wir wissen, wir haben gelernt und über das Maß kann der Prätor nichts verlangen.
Sehen Sie, das ist doch mal ein guter Ratschlag an alle Schüler und Studenten, oder?
So ist es. Und vor allem, man darf sich nicht so in die Angst jagen lassen. Aus Angst behält man nicht, dass 1 und 1 2 ist. Man muss sich zwingen zu wissen, jetzt lerne ich das, nachher lerne ich das und wenn ich das kann, gehe ich ruhig aus dem Heft raus.
Das stimmt. Das ist immer Leichter gesagt als getan, finde ich. Ich bin ja auch so ein Panikmensch, was Prüfungen angeht.
Ja, ne?
Und eigentlich ist es schon richtig, was Sie sagen. Es wäre besser, sich auszuruhen und nicht in die Angst zu verfallen, dann behält man sowieso nichts, ne? Aber es ist ja total toll, dass Sie das geschafft haben. Wie alt waren Sie denn da eigentlich, als Sie studiert
wir gingen, waren? Damals ging man ja noch direkt nach dem Abitur. Mhm. Und ich war ein junges Schulkind. Ich bin Ende April geboren, war also gerade 18 geworden, als ich Abitur machte und habe dann im Herbst angefangen zu studieren.
Ja.
Aber das begann ja bei uns, wenn wir das als Einschub mal bedenken können, das Studium begann ja bei uns nicht mit einem Einführungsvortrag und feierhafter Einnahme des Plenarsaals der Uni. So war das ja nicht. Wir gingen 6 Wochen in Kartoffeleinsatz und mussten bei der Kartoffelernte in den LPGen helfen, denn denen fehlten ja die Leute zum Aufnehmen der Kartoffeln und die Maschinen schleuderten das, die Kartoffeln lagen da und wir waren Kartoffelsammler. Und das hat mich geschafft, mit meinen schon immer schwachen Gelenken und denn den ganzen Tag über den Acker, was ich da geflucht habe. Und da sagte eine andere Mitstudentin, die nachher auch eine meiner besten Freundinnen wurde, die sagte zu mir, ach Schwebele, nun reg dich doch nicht auf. Ich habe mein Leben lang Kartoffeln gesammelt. Da gewöhnst du dich dran. Aber ich konnte mich da nicht dran gewöhnen. Und da hatte ich mir vorgenommen, das ist ein Kartoffeleinsatz, den du mitmachst und nicht wieder. Und wenn du nächsten Sommer den Kopf unter dem Arm trägst, hier gehst du nicht wieder her. Und es war mir nachher sehr viel leichter gelungen, als dass ich mir unmittelbar vor dem Ernteeinsatz bei Hilfen bei einem bekannten Schüler, die auch Bauern waren und Kartoffeln ernteten, da habe ich mir den Arm gebrochen und war also damit raus. Ich hatte keinen Ernteeinsatz mehr und ab drittem Studienjahr galt das nicht mehr für uns, sodass ich also um die Kartoffelerntemaschine herumgekommen
tatsächlich,
bin.
Tatsächlich, ja.
Und dann kam man, und was Studium war, können sich unsere jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Das war im Grunde genommen die verlängerte Schule. Da gab es noch Anwesenheitslisten und Tagklassenbuch und da wurde eingeschrieben, welcher Stoff durchgenommen wurde, sodass also von sich bemühen, was die Studiere eigentlich verlangt, sich reinbringen und sich was aneignen, das war bei uns in vielem nicht. Noch dazu, wo ja das Lernen einer alten Sprache sowieso sehr viel auswendig Lernen beinhaltet.
Ja.
Und wir hatten dann noch dazu bekommen, das gehörte eben in das Ausbildungsmuster, dass wir auch Griechisch lernten. Und da begannen wir beim Punkte Null. Das glich in manchem den russischen Buchstaben, aber mehr auch nicht. Und da wurden wir nun im Tempo durchgetrieben, dass wir noch Griechisch machten. Dadurch bestand unsere Ausbildung auch aus 5 Jahren Studium. Die anderen Lehrer machten ihre Ausbildung innerhalb von 4 Jahren. Und wir machten das innerhalb von 5 Jahren und sagten dann später immer, wir wollen auch mehr verdienen, wir haben ja länger studiert. Aber darauf wurde so nicht gehört. Dann hatten wir in der Ausbildung die verschiedensten Grade von Universitätslehrern. Einige wenige waren geblieben als Vorkriegslehrer, die sich nationalsozialistisch nichts hatten zu Schulden kommen lassen. Die durften bleiben. Dazu gehörte zum Beispiel unser Archäologielehrer, der war aus einer alten, bekannten Leipziger Hochschulfamilie, Mauersberger, ein Abkömmling, das war ein gütiger alter Herr. Der liebte uns über Gebühr, dass er nun mit 12 jungen Mädchen zusammen war und einem Jungen, der auch Lehrer werden wollte für Latein und Griechisch und Deutsch. Und mit uns war er sehr zufrieden. Und von ihm haben wir auch viel dazugelernt, was eigentlich gar nicht in sein Ausbildungsprogramm gehörte. Aber der war eben noch ein richtiger, gebildeter Unilehrer, der uns Allseitigkeit beibringen wollte, was ihm in vielen Sachen gelungen war. Und von den Kulturgenüssen in Leipzig haben wir eigentlich durch eine Studienfreundin sehr teilnehmen können. Die hat uns im Grunde genommen erst überhaupt mal aufgeklärt, in was für einer Musikstadt wir studierten. Was wussten wir, Land Pomeranzen, gar nicht. Und da hat sie uns zu kleinen Konzerten eingeladen, fing an mit Schubert, Schumann, Brahms und hat uns da auch so ein bisschen was erzählt, was sie darüber wusste. Und dann hat sie uns natürlich bald gelockt zu den Thomanern. Da war freitags immer eine kostenlose Generalprobe für die Messe für den Sonntag. Und da musste man nichts bezahlen und kam so rein. Und wir wohnten unmittelbar unter der Nikolaikirche, hatten also vielleicht 10 Minuten von unserem Studentenwohnsitz bis zur Kirche. Und das waren Genüsse, was wir da alles gehört haben. Und wo man immer dachte, du liebe Güte, was bist du denn bloß doof? Wirklich, was bist du bloß doof? Und genauso war das auch mit den Malern, die in Leipzig ja damals schon von sich reden machten. Ohne die Freundinnen oder die gebildeteren Kommilitonen wäre das an mir vorbeigerauscht. Aber so war das eben ein schöner Aufgang und wir hatten Zugänge zu einer neuen Welt. Ja, so will ich mal sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Musik und Kunst, dann neben dem Studentenleben, das ist ja auch ein toller Ausgleich.
Oder? Schöner Ausgleich. Die eine Freundin hatte uns nachher auch für die Sportlichkeit gelockt. Die hatte einen Badesee. Leipzig war ja Teil des Braunkohlereviers. Und da waren ja auch ausgekohlte Gruben, die sich dann mit Wasser vollgesogen hatten. Und da fuhren wir dann hin, hatten wir auch unseren Spaß und brauchten gar keine großen Seen. Dort haben wir gebadet, bis ich dann natürlich meinen Mann entdeckte, der nach seiner Armeezeit hier wieder nach Rostock zurück wollte. Und ich beinahe jedes Wochenende, was der Herrgott werden lassen hat, von Leipzig nach Rostock mit dem Zug und wieder zurück.
Das muss Liebe sein.
Das war Liebe, aber wirklich. Und ansonsten haben wir uns jeden Tag einen Brief geschrieben.
Wirklich? Ja. Jeden Tag?
Jeden Tag.
Wow.
Und mein Mann war ja auch vorher 1,5 Jahre bei der Mauer, bei der Armee. Und das war eine ganz schwere Zeit für meinen Mann. Da hatte er auch, weil er seelisch damit so schlecht zurechtkam, bekam er solche Eiterpaufen am Hals, riesen Geschwüre, keine Uniform passte mehr und ewig hatte er Schmerzen und das blutete. Und da hatte ein Armeearzt zu ihm den rettenden Satz gesagt, tja, wenn das so weitergeht mit Ihnen, müssen wir Sie ausmustern. Und mein Mann hat das Wort ausmustern gehört, den Rettungsanker. Ja. Und da gingen die Dinger weg. Da schrieb er gleich nächsten oder übernächsten Tag, meine Paufen vermindern sich. Und da gingen die weg, ja, weil der Arzt gesagt hat, wenn es nicht besser wird, müssen wir sie ausmustern.
Aber dann wurde es ja besser.
Nee. Und dadurch, dass die dann aber ein kleines bisschen besser wurden, hat der Armeearzt gesagt, jetzt können sie mit offenem Kragen gehen.
Oh nein. Das ist ja wirklich richtig doof gelaufen.
Ja, dadurch, dass mein Mann in Berlin an der Mauer war, haben wir natürlich auch von den Aufregungen in und an der Mauer auch viel mitgehört. Da waren zum Beispiel 2 Konzerte von den Rolling Stones, Die hatten sich unmittelbar hinter der Mauer von Westberliner Seite drapiert, damit das da rüberschalte. Und die Polizei und die Armee musste die jungen Leute auf DDR-Seite alle verdrängen und auseinanderbringen. Und da gab es viel Zank. Dann war mein Mann dabei, als das erste Mal für Besucher die Friedrichstraße geöffnet wurde. Da hieß es doch, sie müssen durch das Tal der Tränen. Da ging irgendwie so ein Gang da runter zur U-Bahn und dann wieder rauf. Ich kenne das alles nicht, wusste nicht, was das war. Und da haben sie die Soldaten, also die NVA-Soldaten, die dort als Bewacher standen, unter anderem auch mein Mann, angespuckt.
Ach Gott.
Weil sie eben gesagt haben, ihr Arschlöcher, ihr verkauft euch hierfür und stellt euch hierher. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, was sollten wir denn machen? Wir hatten Befehl. Wir hatten ja Befehl. Und da wären die Leute nicht kleinlich gewesen bei Befehlsverweigerung. Dann kam mein Mann innerhalb der Armeezeit mal mit einer ganz aufregenden Meldung. Da merkte ich ihm schon an, er hatte etwas, was er unbedingt loswerden wollte und brauchte bloß mal eine ruhige Stelle, wo uns niemand zuhören hätte können. Und da sagte ich gleich zu meinem Mann, jetzt erzähl bloß, was ist denn? Und da guckt er mich an und sagt, Dicke, ich hieß bei meinem Mann nur Dicke, weil ich zu Hause als Vorschulkind auch Dicke genannt wurde. Und das hatte mein Mann übernommen, sodass ich also nur Dicke war. Das war nicht böse und nichts gemeint, das war eben übernommen. Und dann sagte mein Mann, du Dicke, ich habe eine sichere Möglichkeit, die Armee zu bescheißen und abzuhauen. Kommst du mit? Da habe ich zu meinem Mann gesagt, na, das ist ja eine Frage. Das ist ja eine Frage. Und da habe ich zu ihm gesagt, so ehrlich, wie du mich fragst, kommst du mit, sage ich dir, nee, ich kann nicht. Denn ich kann nicht nur meine Eltern hier zurücklassen, ich bin auch am beruflichen Unglück meiner vier Schwestern dann schuld. Denn die wären ja sofort expatrikuliert worden, hätten ihre Studien aufgeben müssen, wären irgendwelche Hilfsarbeiter geworden. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, und obendrein litte ich an solchem Heimweh. Ich wäre nicht froh geworden. Und dann sagt er zu mir, ja und ich, spiele denn ich keine Rolle? Ja doch, natürlich spielst du eine Rolle. Aber ersetzt du meine ganze Familie? Und dann haben sie es sein lassen.
Hat er verstanden?
Ja, und gewesen wäre das eine ebenso einfache wie bravouröse Art abzuhauen, denn mein Mann war Militär, Motorradfahrer. Der fuhr von einzelnen Wachabschnitten zwischen Brandenburger Tor, dann kam Zoo, noch also bekannte Stationen. Da musste er hinfahren, wenn was abgegeben werden sollte, wenn was gefunden worden war, war mein Mann so quasi der Zubringer, der Zulieferer. Und mit diesem Motorrad hätte er in eine U-Bahn-Station reinfahren können. Da wussten alle, aha, der holt da irgendwas, wäre die U-Bahn-Strecke lang gefahren und in Westberliner Seite wieder raus. Und da standen ja keine Wachsoldaten. Das Einzige, wo er aber schon eine Lösung entwickelt hatte, war, dass er ja dann nicht alleine auf dem Motorrad gefahren wäre, sondern ich. Und da sagte er, so dürr wie du bist, da wog ich nämlich noch nicht mal einen Zentner. Als Student war ich ganz dünn. Und da sagte er, du kriegst unter meinen Mantel, ich ziehe mir einen Weiten an, das merkt niemand, denn die wissen ja, wer ich bin. Also er war davon überzeugt, das schaffen wir. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, und dann, glaube ich, kannst du das auch deiner Mutter willen nicht machen. Denn meine Schwiegermutter hing sehr an meinem Mann. Die liebte ihn sehr. Und noch dazu, weil die ältere Schwester ihm den Schneid in der Schule immer abschnappte. Die war besser in der Schule als mein Mann. Die war pfiffiger auf der Straße als mein Mann. Und die war eben tüchtig, ein Renommierkind. Und mein Mann war eben heute würde ich sagen, der war ein Spätentwickler, wie Jungen manchmal sind. Mhm. Oder war eben von Natur aus ängstlich. Ja, der war ängstlich, mein Mann. Ja, ja. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, und dann willst du deine Mutter hier sitzen lassen und willst, dass die Polizei dahin kommt und deine Eltern drangsaliert. Vielleicht gehen die sogar noch ins Loch dafür. Nee. Und dann sagte ich Achim, wenn ich mir die Sache bei Licht besehe, das lassen wir.
Und aus heutiger Sicht würden Sie auch bestimmt sagen, es war die richtige Entscheidung, oder?
So ist es.
Ich kann auf jeden Fall Ihre Gründe nachvollziehen.
Ja.
Ich finde es auch interessant, dass Sie da sehr an Ihre Familie auch gedacht haben, weil ja viele sind ja aus einem großen Leidensdruck auch geflüchtet, ja. Und das ist natürlich auch manchmal schwer, noch an alle anderen zu denken, die daran auch hängen. Ja. Und das finde ich total interessant, dass Sie da alle so im Blick gehabt haben und dann auch sehr klar entschieden haben, nee, das will ich nicht.
Ja, weil ich ahnte, welche Nachteile sich daraus ergeben und wir eben aus der Flucht nach dem Westen nicht glücklich geworden,
ja,
wären.
Kann ich verstehen, ja.
Ne? Und da sagte ich zu meinem Mann, das willst du uns zumuten? Hm. Nee, nee. Und ich glaube, da sagt mein Mann immer, da soll ich auch den berühmt-berüchtigten Satz getan haben, da ist der Leidensdruck nicht groß genug.
Hm. Okay.
Wenn jemand nun aus ganz ersichtlichen Benachteiligungen, Drangsalierungen, Quälereien, solche Wege gewählt hätte, dann ist das was anderes. Aber das war es bei uns nicht. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, nee, das lassen wir.
Waren Sie da schon verheiratet?
Nein, da haben wir aber festgestellt, dass mein Mann sagte, er hätte sich das dann auch nochmal überlegt. Und dann sagte er, Dicke, weißt was, wir heiraten jetzt aber, wenn uns noch mal was passiert, dass wir dann beide dasselbe Schicksal tragen. Da war er also recht prosaisch geworden. Und da habe ich denen gesagt, ja, ist gut, wir heiraten, aber es muss uns ja nichts passieren.
Ja.
Sodass wir den 1966 haben wir geheiratet. Da war mein Mann dann schon wieder von der Armee entlassen. Mhm. 66 geheiratet, 67 wurde ich fertig als Lehrer. Und da sagte mein Mann immer zu mir, nun, ich habe das auch gesagt, naiv, ich bin, ach ja, Achim, ab nächstem Jahr sind wir ja denn zusammen und dann sind wir ja in Rostock und dann geht uns das gut. Dann war eben die Tatsache, dass mein, ach so war das, dass mein Mann dann sagte, Dicke, wir müssen jetzt sofort heiraten, sonst kommst du nicht bevorzugt nach Rostock.
Ah, okay.
Ja, sag ich zu meinem Mann, du hast recht, das müssen wir tun. Also haben sie meinen Eltern gesagt, wir müssen heiraten. Meine Mutter wollte den Teller aus der Hand fallen, weil sie dachte, so, bei 5 Mädchen, jetzt kriegt nur eine doch ein Kind und muss heiraten. Aber das war es ja gar nicht. Wir mussten ja eines kommenden Kindes wegen nicht heiraten, sondern wir mussten heiraten in der Hoffnung, dass wir dann eher zu einer Wohnung in Rostock kämen. Und da hatte mein Mann zu mir gesagt, als dann der Termin feststand, dass ich zum, na damals nannte man das den Schulrat, das war die Schulamtsabteilung des Rates der Stadt. Und da war ich bestellt worden. Und da guckte der Mann mich an und der Farmer nach war dieser Schulrat ein ganz ekelhafter, roter, sockrig, ordinär. Und dass der ordinär war, das merkte ich sofort. Der musterte mich mit einem Kennerblick von oben nach unten, dass mir schlecht und übel wurde und ich dem gleich hätte ein paar klatschen mögen. Jedenfalls guckte der mich an und sagte, und was wollen denn Sie bei mir? Ich sagte, ich möchte mich bewerben und möchte um eine Stelle, ich glaube, da habe ich sogar das Verb verwendet, um eine Stelle nachsuchen. Und da hat der zu mir gesagt, ja, was soll ich denn mit Ihrer Kombination? Ich kann sie gar nicht brauchen. Deutsch und Latein. Und dann kam die berühmte Frage, sind Sie in der Partei? Nein. Haben Sie vor, einzutreten? Tiefluft geholt? Nein. Dann ist unser Gespräch hiermit beendet und ich konnte gehen. Und mein Mann stand draußen und hoffte nun, ich bringe die Siegeszeichen mit. Kommt auf mich zu und da sagt er, Dicke, was hast denn du wieder gesagt, dass du so schnell wieder raus bist? Dann habe ich gesagt, ich habe nichts gesagt. Er hat mich gefragt, ob ich in der Partei bin. Dann habe ich Nein gesagt, ob ich eintreten will, habe ich auch Nein gesagt. Und da brüllt mein Mann mich an, bist denn du verrückt, wenn der das notiert? Vielleicht kommst du überhaupt nicht als Lehrer fest bei solchen Ansichten. Da habe ich schon noch gar nicht gedacht. Jedenfalls war die Tatsache nun so, der Schulrat wollte mich nicht, er hätte auch keine Stelle. Und nun war aber die Zeit dran. Ach so, da wurde ich nochmal von dem Schulamt angeschrieben, warum ich mich nicht meldete zu einer Absprache, zu einer Bewerbung und Einstellung. Und da habe ich natürlich wieder zu meinem Mann diktatorisch gesagt, nun was denn, ich habe mich doch gemeldet. Die haben doch nicht reagiert. Und da habe ich dann den Leuten, ach so, und da musste ich meinem Mann versprechen, du überlegst dir jetzt deine Antworten. Ja, ja. Du wirst nicht wieder Kess antworten. Nein, ja. Du wirst erst nachdenken, ehe du antwortest. Ja, ja. Und mit diesem Versprechen ging ich zu dem erneuten Einstellung, so hieß es, Einstellungsgespräch.
Ja.
Und da haben sie mich nun das wieder gefragt und nun kamen wieder auf die Tatsache, dass sie ja mit Latein mit mir nichts anzufangen wüssten. Und da kam aber dieses Mal eine Frau, die als Beisitzerin oder Beiräterin oder in welcher Schnüffelposition die da nun war, kann ich gar nicht sagen, die wurde mit mal wach und guckte aus ihren Akten vor und sagte, ach Deutsch, haben Sie auch? Und so getrickst und so gestellt schon. Dachte ich, du dumme Gans, du kannst du nicht lesen. Ja, Deutsch habe ich auch. Und dann sagte sie, ja, wenn Sie für mit 5 Jahren ausgebildet worden sind, haben Sie dann auch Lehrbefähigung in Deutsch für die Oberstufe? Und das wusste ich, weil unsere Deutschausbildungsleute immer sagten, sie wollen uns als Altphilologen in eine Extra-Gruppe, damit sie eben das für uns notwendige Wissen bis Klasse 12 nicht zusätzlich nochmal aufsplitten müssen. Also hieß es immer, die Altphilologen extra. Und darum stritten sich die Lehrer, die wollten uns nämlich gerne, weil wir lerninteressiert und nicht dumm waren. Ja. Da haben sie immer gesagt, wir wollen die Einführung. Nein, wir haben die Einführung. Da waren manchmal 3 Leute, die uns haben wollten. Und da fragte die Frau nun in Rostock, sind Sie auch berechtigt für die Lehre, für die Oberstufe? Und da habe ich gesagt, ja, das wurde uns des mehreren bescheinigt. Und ich glaube sogar, das steht auch in unseren Abgangszeugnissen, dass das also da vermerkt worden ist oder dass wir da Lehrveranstaltungen hatten. Und da guckte sie mir mal hinter ihren Akten vor und sagte, ja, dann könnte ich sie doch brauchen. Und da kräht der dämliche Schulrat wieder hinter seiner Akte vor, aber sie ist noch nicht in der Partei. Und da war's aus. Und da wusste ich nachher, wer die Frau war. Das war die Fachverantwortliche für den ganzen Bezirk Rostock, die die Deutschlehrer kontrollierte und schnüffelte. Das nannte man die Fachberater, die aber nur schnüffeln wollten, ob man auf der Linie war und ob man ehrlich, parteilich unterrichtet hat.
Okay.
Und die wollte mich eventuell in eine EOS setzen, weil ich ja die Lehrbewegung dafür hatte. Aber weil die Partei fehlte, war es nichts. Musste ich wieder gehen. Und dann hat der Schulrat mich gefragt, was könnten Sie sich denn vorstellen, als zweites Fach zu unterrichten? Außer Deutsch, Mittelstufe. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich mochte gerne Erdkunde. Ja, dann machen wir das. Und so
Ach, und dann doch auf einmal?
So wurde ich zu einem Lehrer für Deutsch-Erdkunde. Ja. Aber vorher hatte der Schulrat noch gesagt, oder ich biete Ihnen eine Halbtagsstelle in Anklam an, als Lateinlehrer. Da könnten Sie auch ohne Parteizugehörigkeit hin. Mhm. Und habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ich möchte doch in Rostock sein. Und wir haben doch jetzt schon, seitdem mein Mann fertig mit der Armee ist, die Fernbeziehungen geführt. Mhm. Nee, das wird nichts mit dem Anklam. Ja, dann habe ich auch nichts. So, war ich entlassen. Mhm. Ach so, nee. Und vorher kam ja das noch mit Deutsch-Erdkunde. Ne, ja. Dass ich eben gesagt habe, dann mache ich eben Erdkunde. Und dann kam ich raus aus diesem Zimmer und dann sagte mein Mann, und, was ist diesmal? Ja, sagte Achim, jetzt soll ich Deutsch und Erdkunde unterrichten. Mhm. Und für die Partei wäre das in Anklam nicht so wichtig gewesen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Aber ich wollte ja nicht nach Anklam. Ich wollte ja nicht wieder eine Fernbeziehung führen.
Ja, klar.
Dann hat mein Mann gesagt, hast du das gesagt? Ja, so habe ich gesagt. Dicke, da hast du dich was getraut. Und so ergab sich das, dass ich ab 1. September 1967 in Rostock angefangen bin als Lehrer. Dann gab ich jahrelang eben Deutsch-Erdkunde. Dann kam unser Adoptivsohn. Da habe ich aufgehört. Und da hat wieder unsere Direktorin mich so über den Nippel gezogen. Ich hätte unseren Sohn zum 1. April aus dem Kinderheim bei Wismar, letzten Heller, Dechto, so hieß das Kinderheim, holen können. Da hätte das Jahr Kennenlernen für uns begonnen. Mhm. Und da hat meine Chefin zu mir gesagt, nee, das geht aber nicht. Wer soll denn dann für Sie Deutsch und Erdkunde unterrichten? Mhm. Sie können frühestens zu Ferien beginnen, das Kind holen. Mhm. Und da bin ich natürlich Rotz und Wasser heulend nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, du, das wird nicht mit dem sofort. Unsere Chefin sagt, wir müssen bis zu den Sommerferien warten. Damals waren wir nun natürlich auch so blöde. Da hätte ja mein Mann gesagt, dann höre ich eben auf bis zum Sommer und bleibe zu Hause. Auf die Idee kam man damals noch nicht, dass es Vaterzeiten gegeben hätte. Hm. War ja so alles noch nicht Mode und noch nicht im Kollektivbewusstsein verankert, sodass wir unseren Jens erst zum ersten Ferientag abholen durften und sonst immer zu jedem Wochenende nach Wismar-Dechto gefahren sind. Und da sprach uns die Leiterin dieses Kinderheimes vielleicht nach 4, 6 Wochen mal an und sagte, ob sie uns mal was mitteilen dürfte. Ja, natürlich. Ja, sie ist sehr betrübt, dass sie das sagen muss, aber sie möchte uns davon abraten, unseren Sohn weiterhin jede Woche abzuholen. Bis Dienstag steht er nur am Zaun von dem Kinderheim und weint und guckt auf die Straße und isst nichts.
Ach Gott.
Und da kamen mir natürlich auch die Tränen und da haben mein Mann und ich gesagt, dann machen wir es eben alle 14 Tage.
Das ist ja
und dann haben wir es alle 14 Tage gemacht. Und wenn wir kamen, sauste er wie vom Donner gerührt auf unserem Trabi zu, hielt von innen die Autotür zu und wehe, es wollte von den Erziehern oder wer. Und als wir ihn zum ersten Ferientag, sind wir um 6 morgens, Sonnabendmorgen um 6 von zu Hause losgefahren. Da waren wir um 7:30 da in Wismar in dem Kinderheim. Da hat er nicht zurückgeguckt. Die Erzieherin gab mir so einen Beutel in die Hand. Da war eine Strumpfhose drin und ein paar kleine Hausschuhe. Und dann konnten wir fahren. Keine Akte und nichts. Wir sind nur weg und Jens wollte nur raus. Und bis nach Wismar sprach er nicht ein Wort. Und dann fuhren wir an so einer kleinen Wiese vorbei. Das hatte sich auch schon eingebürgert. Da stand ein Pferd. Und von dem Pferd sagte er, Hopper. Das war das einzige Wort, was er mit 2 1/4 Jahren konnte.
Ach, so klein war er noch. Wow. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich entschieden haben?
Weil wir haben uns verhältnismäßig unkompliziert zu einer Adoption entschieden, mhm. weil wir von ärztlicher Seite gehört hatten, dass das mit eigenen Kindern mhm. wohl nichts wird. Okay. Und mein Mann gehörte zu den vielen jungen Männern, die unverarbeitete Kriegsschockerlebnisse mit der Unfruchtbarkeit bezahlen mussten. Mhm. Und solche Männer gab es viele in dem Range der mhm. künftigen Väter. Und mein Mann gehörte dazu und habe ich zu ihm gesagt, was wollen wir uns da auf große medizinische Untersuchungen einlassen? Nichts da, es gibt so viele Kinder, die brauchen Eltern, da gehen wir hin und stellen den Antrag. Und da musste man einen Antrag stellen, da musste man sich nackig machen. Das war noch gut gemeint, was man da alles sagen musste. Mhm. Na, jedenfalls haben wir den gestellt und dann sagte die Frau in Wismar von der Jugendhilfe, ja, das kann aber dauern, wir haben augenblicklich nicht so viele Kinder, weil die Devise mehr heißt, die Elternhäuser lieber zu stabilisieren mhm. und die Kinder dahin zurückzugeben.
Ja.
Und dann rief sie doch mal an, und da war ich am Telefon in der Schule mhm. und da sagte sie, ja, Frau Rungenschein, wir hätten jetzt einen Jungen nach Ihren Vorstellungen, das muss aber bis Ende der Woche entschieden sein.
Okay.
Na, nun wieder mit meinem Mann. Ich war so aufgeregt. Ich war, glaube ich, ich hatte vor Aufregung richtig Fieber. Und da sagte mein Mann, wie siehst du denn aus? Was mit dir? Und da habe ich ihm das erzählt. Und dann sagte er, naja, dann sei das Fieber dir verziehen. Was machen wir? Ich versuche, da fahren wir erst mal hin. Die Frau hat ja gesagt, wir sollen Freitagnachmittag dann kommen. Und dann sind wir zu der Frau gefahren. Die ist nur ins Auto zu uns gestiegen. Und wir sind von Wismar aus in dieses Kinderheim nach Dechto gefahren. Mhm. Und da kam Jens denn. Und der ging zuerst auf meinen Mann zu. Mein Mann hatte so ein kleines Fell, ja, wie nennt man das? Käppi. Das war damals Mode, so ein Schiffchen aus Pelz, was man so aufsetzte mhm. als Hut. Mhm. Und da mein Mann schon Glatze hatte, musste der Kopf geschützt werden. Und er hatte eben so ein Käppi hier drauf.
Ja.
Ne? Und da ging Jens auf das Hütchen zu, streichelte das und guckte meinen Mann immer an und lachte dabei. Und da sagte mein Mann zu mir, Dicke, den nehmen wir.
Oh.
Und da habe ich gedacht, mir ist alles egal.
Ja.
Ich kann mich hier nicht entscheiden. Nimm ihn. Und haben uns der Frau gesagt, wir nehmen ihn, leiten das in die Wege. Und dann hat Wismar uns angerufen, wir könnten ihn holen. Und nach einem Jahr erfolgte dann die feierliche Adoption.
Hm. Ach, wie schön.
Und Jens war immer der, dem meine Aufmerksamkeit galt. Noch dazu, weil er dann mit 8 Jahren zuckerkrank wurde.
Ja.
Und so schwer, dass er eben ganz schlecht zu führen war und dass er im 7. Schuljahr mit Beginn der Pubertät so ausnehmend schlecht im Zucker lag, dass sein Zuckerarzt gesagt hat, für die Schule ist er ja gar nicht aufnahmefähig, sie müssen zu Hause sein. Da war ich mit ihm von seinem Geburtstag an, April, er ist Anfang April geboren, bis zu Schuljahresende mit ihm zu Hause und haben uns dadurch ein bisschen berappelt. Und ich war mit Jens auch die ersten 2 Jahre zu Hause, weil ich zu meinem Mann sagte, er muss so viel nachholen, wir können ihn nicht gleich im Herbst wieder in die Krippe geben. Das geht nicht.
Ja,
ja gut, machst du. Und da in dieser Zeit, wo er eben zu Hause war, sagte ich zu meinem Mann, der ist wie umgewandelt. Mhm. Ich glaube, der könnte noch länger hier zu Hause bleiben. Und da sagte mein Mann dann, ja, dicke Geld wächst aber auch nicht auf Bäumen. Sodass wir ihn dann wieder in die Krippe geschickt haben. Und als Jens 13 wurde, da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich kriege ein Kind. Was, sagt mein Mann, Töcke, bist du nicht gescheit? Ja, ich bin nicht gescheit, aber es ist wahr. Und dann waren wir beim Frauenarzt und der hat nur bei Weg, und mein Mann fluch an Händen und Füßen, was bringt nun dieser Schwangerschaftstest?
Ja.
Und dann guckte der Frauenarzt nur bei Wege links auf den Zettel und sagte, ja, Frumschen, das ist eine Schwangerschaft. Oh. Und dann bekam ich mit 40 noch unseren Volker. Das eigene Kind.
Ja, das muss ja auch ein Wahnsinnsgefühl sein, oder?
War
also
auch.
Überraschend.
Ja, und mein Mann konnte das gar nicht fassen. Ja. Und als Volker geboren wurde, sagten alle Ärzte, die mich aus den verschiedensten Anlässen kannten, das ist ihr Mann, das ist ihr Mann, ganz und gar. Und da habe ich immer gesagt, Joachim, ein Glück, dass sie alle sagen, du guckst daraus, da kann wenigstens kein Dritter dabei gewesen sein. Und so kam Volker in die Familie und die Sorge, die Aufmerksamkeit galt immer in erster Linie Jens. Als wir Volkers Konfirmation feierten, schoss Volker mit mal aus dem Hintersitz des Autos, haben wir Jens das Insulin. Weil er wusste, wenn man das vergisst, muss man auf der Stelle beidrehen.
Also hat er sich selber auch um seinen Bruder...
Immer, immer. Sodass wir also bis zu Jensens Schulabschluss eine schöne Vierer-Crew waren und Jens den Verlockungen der Wende zum Opfer gefallen ist, nach dem Westen ging, aus meiner lenkenden Regie ausbüchste und da seiner Gesundheit diesen tödlichen Absturz bereitet hat. Und ich zu meinem Mann gesagt habe, ich kann nicht weinen. Er wollte das so. Und dann muss das auch gebilligt werden.
Das ist natürlich ganz schön schlimm.
Ja.
Das eigene Kind zu verlieren, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss.
Das kann man sich nicht vorstellen, dass man sein Kind zu Grabe trägt.
Das will man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen.
Nee, das kann man sich nicht vorstellen.
Nee.
Und dass ich aber zu meinem Mann gesagt habe, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir wissen nur, dass Jens Schaden genommen hat, die vor unserer Zeit verursacht worden sind.
Ja, das stimmt. Und sie haben ja trotzdem ihm so ein tolles Leben ermöglicht. Und dann dadurch, dass sie ihn aus dem Heim rausgenommen haben und sich so gekümmert haben. Sie haben ja auch generell ein Händchen für Kinder, nehme ich an, als Lehrerin. Und sind ja dann mit ihm zu Hause geblieben. Ich glaube, da haben sie wirklich alles, was möglich war, mitgegeben.
Ja. Und das, was ich eben immer zu meinem Mann gesagt habe, wenn ihm manchmal denn doch der Geduldsfaden riss, die Liebe hört nimmer auf. Wir können Jens nur mit Liebe begegnen. Wir haben an den vor uns gemachten Schulden keinen Grund, uns daran zu beteiligen. Das ist vor unserer Zeit gewesen. Wir können nur mit Liebe aufwiegen, dass er weiß, bei uns ist er geborgen. Und da sagte mein Mann, ja, bei dir, Dicke. Nee, sag ich, bei dir genauso, Joachim. So, aber
schön.
Jetzt.
Zwei liebende Eltern zu haben, das ist doch toll.
Ja.
Kann sich jeder wünschen.
So ist es, ne?
Wow, also sie haben mich ganz schön vom Hocker gehauen mit dem, was sie alles erzählt haben.
Ist wahr?
Ich bin total beeindruckt. Damit habe ich gar nicht so gerechnet.
Na, weil ich gehe damit ja auch nicht zum Markte und trage das irgendwo jemandem zum Maul aufreißen. Ne? Das sind schon außergewöhnliche Anlässe. Und wenn ich Ihnen das nun hier am Stück so erzähle, ist da ja auch eine Absicht dahinter, dass man eben sagt, Leben ist nicht einfach.
Das stimmt. Und Sie haben ja noch so viel mehr erlebt. Also ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören über Ihre Zeit als Lehrerin und
Dabei haben wir noch nicht ein Wort über Schule gesprochen.
Ja, Genau, aber es geht ja hier um ihr Leben.
Ja, ja.
Was sie so bewegt hat und rumgetrieben hat. Und da hat man ja jetzt schon einiges gehört. Und da kommt bestimmt noch ganz viel mehr, kann ich mir vorstellen. Was für Wendepunkte, Herausforderungen, schöne Dinge es gab. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall gerne nochmal weiter mit Ihnen unterhalten.
Gerne, können Sie gerne.
Ich finde, Sie erzählen richtig schön. Also man hört Ihnen richtig gerne zu, wirklich.
Meine Schüler haben immer gesagt, wenn wir auf irgendwas zum Erzählen kommen, selten von mir so Literatur oder aus Büchern, da haben sie immer gesagt, Frau Rungstein, das Klingeln hören wir doch gar nicht. Sie erzählen doch noch weiter, ne?
Sehen Sie, eine Gabe ist das ja.
Ja, ja.
Wirklich?
Naja, weil wir eben, wir hatten ja früher außer Lesen ja. und Erzählen nichts.
Aber auch wie Sie erzählen, also Sie reißen einen richtig in den Bann. Wirklich.
Das
ist eine tolle Gabe. Und jetzt haben Sie mir ja vorhin erzählt, lesen Sie immer noch kleinen ja. Kindern im
ja,
Kindergarten was
vor. Ja, da liegen die Bücher.
Ja, wie kam es denn dazu? Sie sind ja noch gar nicht lange hier. Das hat bestimmt erst angefangen, als Sie ja. hier eingezogen
ja, ja.
sind. Ne?
Eine meiner Kolleginnen besuchte mich hier
ja.
und da sagte sie, Steini, du bist hier verstandesmäßig nicht ausgelastet. Du musst hier irgendwas zu tun kriegen.
Ja.
Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, was denn? Ja, hier ist doch ein Kindergarten, sagt sie. Da gehe ich fragen, ob die dich brauchen können und dann gehst du vorlesen.
Mhm.
Und da hat die Erzieherin gesagt, oh, gerne, solche Leute nehmen wir immer gerne. Und so ergab sich das. Unkompliziert. Und
ja.
jetzt gehen wir nur im Sommer, dann fällt es natürlich weg, weil dann die Gruppen gesplittet sind oder da und dort. Aber ab September geht es wieder weiter.
Ach, ist das schön. Und Sie sind ja bestimmt immer gern mit Kindern
immer.
Zusammen.
Und die Kleinen sind so lieb
ja.
und so artig. Und die großen Augen, die reißen die auf.
Ach, das kann ich mir vorstellen. Und das machen Sie immer Mittwoch oder?
Montag.
Montag. Jeden Montag. Na gut, jetzt sind Ferien, haben Sie ja gerade gesagt.
Ja, machen wir erstmal Pause.
Ach, toll. Das finde ich richtig toll, dass Sie das machen.
Ja, das freut mich.
Als Nebenjob.
Ja, und dann fragten mich die Erzieher, ob ich auch mal helfen würde, wenn sie draußen so Gruppenspiele machen. Und da habe ich zu ihnen gesagt, wenn man das zeitig anmeldet und ich kann aus
ja.
meinem Alltag auf- und ausbrechen, immer.
Ach, schön. Ist ja auch lustig, dass Sie immer mit Kindern auch gearbeitet haben.
Ja.
Auch als Lehrerin. Welche Klassen waren das? Also welche Altersklasse, welche Schulklasse?
Als Lehrer?
Mhm.
Na, da hatte ich mit Latein ja nur die Großen
ja.
von 7 bis 12. Und dann hatte ich zu meinem Direktor gesagt, gib mir bloß mal eine kleine Deutschklasse, dass ich mal was Lustiges erlebe,
oh.
nicht immer das ernste Latein. Und dadurch hatte ich meine eine besonders tüchtige Klasse mal von Jahrgang 5
mhm.
bis Jahrgang 10. Aber das war nachher ein Genuss. Die ja. konnten nachher aber was.
Hm. Haben Sie gut gelehrt.
Ja, ja, habe ich mir Mühe gegeben.
Kann ich mir vorstellen. Auch wissen Sie, Deutsch war auch immer mein Lieblingsfach in der Schule. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch noch mal drüber unterhalten.
Nein.
Ich liebe Deutsch und Literatur und Schreiben, alles,
ja.
alles rum
und seit wann sind Sie nun überhaupt berufstätig?
Na, ich studiere ja noch aktuell.
Was denn?
Soziale Arbeit.
Ach, gratuliere. Feines Mädchen, tüchtiges Mädchen, feines. Sodass wir also jetzt erstmal sagen können, für heute reicht's genug.
Ja.
Jetzt kann ich noch einen Moment die Beine hochnehmen.
Auf jeden Fall, machen Sie das.
Wann sehen wir uns wieder?
Also im Dienst bin ich wieder nächste Woche Mittwoch.
Kommen Sie denn, legen Sie wieder Wert auf mich, wenden Sie sich an mich.
Mache ich gerne.
Gut. Also schreibe ich in meinen Kalender, heute in einer Woche, Tienke zum Gespräch.
Machen wir so.
Ist recht so. Das war schön.
Nächste Woche.
Tschüss, mein gutes Mensch. Heute in einer Woche.
Heute in einer Woche.
Schaff dich. Danke.
Danke auch.